Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr es gesehen, ich bin so ein bisschen am Humpeln. Ich bin umgeknickt und habe mir einen Bänderabriss im Knöchel zugezogen. Ja, das tut so ganz schön weh, ist geschwollen und 6 Wochen muss ich jetzt mit so einer Orthese rumrennen. Aber vor allen Dingen hat es mich insofern gefrustet, weil ich mir Ende März das Handgelenk gebrochen hatte und immer noch Schmerzen habe. Also es ist einfach nicht mein Jahr. Aber wenn ich so gefrustet bin, dann greife ich gerne mal zu einer Tafel Schokolade. Bitter muss sie sein, so wie das Leben halt. Schokolade hebt dann meine Stimmung. Andere benötigen vielleicht andere Tröster. Ich habe da mal welche mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Da gibt es leckere Chips, Kekse, Gummibärchen, Pudding, wo angeblich Liebe drin steckt, oder auch eine gute Flasche Rotwein, ne? Ja, das sind alles so diese kleinen Tröster, die Trostpflaster, ja, die wir uns gönnen, wenn wir vielleicht, ja, wenn es uns nicht gut geht, die wir als Seelenwärmer brauchen. Ja, da greifen wir gerne mal rein oder zu, verkriechen uns unter unsere Decke aufs Sofa, essen und trinken davon, damit es uns wieder gut geht. Diese Leckereien führen bei uns Menschen zu Momenten des Glücksgefühls, der wohligen Zufriedenheit, der Beruhigung. Ach, und sie tun einfach so gut. Naja, aber da sind ja auch angeblich Substanzen enthalten, die das Gefühl von Glück und Zufriedenheit bei uns erzeugen. Sie trösten uns irgendwie. Denn Trost ist neben Liebe das große Thema von uns Menschen. Geliebt zu werden und Trost zu spüren, ist nun mal ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und so eine Tafel Schokolade, eine Tüte Chips sind dann ruckzuck weg, aufgegessen. Doch dann kommt die Ernüchterung. Wenn wir eine ganze Tüte Chips, eine ganze Tafel Schokolade, Tüte Gummibärchen gegessen oder gar eine ganze Flasche Wein getrunken haben, dann geht es uns schlecht. Nicht, weil wir womöglich einen Kater haben oder uns vom Magen her schlecht ist. Nein, wir haben auch noch ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, weil wir gefühlt sinnlos etwas in uns reingestopft haben. Von den Kalorien mal ganz abgesehen und den Auswirkungen auf unsere Gesundheit ganz zu schweigen. Der Trost ist nur kurz, hält nicht, füllt unsere Leere nicht aus. Unsere Sehnsucht nach wirklich langanhaltendem Trost wird nicht gestillt. Und wie selten erinnern wir uns in diesen Situationen, dass es da etwas gibt, das uns wirklich trösten kann. Wie selten lesen wir in unserem Leid Gottes Wort, obwohl wir es doch wirklich besser wissen müssten, einfach mal zur Bibel greifen sollten. Da gibt es so viel Tröstendes zu entdecken, wie unseren heutigen Predigttext, der länger ist als der Wochenspruch. Der Predigttext steht bei Jesaja, die Verse 1 bis 11, im Kapitel 40, 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Soweit der Predigttext. Gucken wir uns mal kurz den geschichtlichen Hintergrund an. Das Buch Jesaja ist das erste prophetische Buch der Bibel und Jesaja gilt als der größte Prophet. Jedoch waren seine Botschaften an das Volk Israel unbeliebt, denn er rief zu Buße und Umkehr auf, warnte vor Gottes Strafgericht. Das können wir zumindest in den ersten 39 Kapiteln lesen. Und dann kommt ab Kapitel 40 diese tröstenden Worte, Worte der Hoffnung. Worte, die Zuversicht in Zeiten der Hoffnungslosigkeit geben. Jesaja spricht mit diesen Worten zu dem Volk Israel, das aus der Gefangenschaft Babylons nach Jerusalem zurückkehren durfte. Eine Gefangenschaft, ein Exil in dem 2000 Kilometer entfernten Babylon. Eine Verschleppung, die wohl so rund 70 Jahre währte. Eine lange Zeit. Ja, sie hatten sich arrangiert. Sie durften Häuser errichten, sie lebten als Landwirte und Händler. Eigentlich konnten sie recht gut in ihrer Heimat leben, oberflächlich betrachtet. Doch war es für das Volk Israel eine Zeit, die sie als Strafe Gottes für ihre Verfehlungen, ihre Sünden angesehen haben. Denn Jerusalem, ihre heilige Stadt, war weit entfernt. Da kamen sie nicht hin und der Tempel war zerstört. Um sie herum die babylonischen Tempel. Tempel der Heiden. Sie konnten ihr religiöses Leben nicht so leben, wie sie es sich wünschten, wie Gott es für sie wollte. Doch nun ist für das Volk Israel die Zeit der Hoffnung und des Trostes angebrochen. Sie gilt auch uns, diese Zeit der Hoffnung und des Trostes. Mal ehrlich, uns geht es doch heute auch nicht besser als dem Volk Israel, oder? Ja, wir sind gefangen. Gefangen in unseren Sorgen und Nöten, mit der Bewältigung unseres Alltags beschäftigt. Es gibt so viel zu tun, gefangen in den Ansprüchen an uns. Wenn ich mich umschaue und umhöre, so sehe ich viele, die belastet sind. Da sind Eltern, die ein schwerkrankes Kind haben und mit Zittern zur nächsten Untersuchung fahren, weil sie nicht wissen, was festgestellt wird, was an OPs oder Therapien ansteht. Wie sie das dem Kind beibringen sollen, dann für die anderen eigenen Kinder da zu sein, selbst stark sein zu müssen, wenn man doch selbst so viel Trost und Zuspruch braucht. Da sind Familien, die um einen geliebten Menschen trauern und diesen gerade in dieser Zeit vermissen, weil er oder sie eine so große Lücke hinterlassen hat. Da sind Schüler, die gemobbt oder ausgegrenzt werden oder die versuchen, den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden. Scheitern und so mut- und hoffnungslos, ja verzweifelt in ihre Zukunft schauen. Das ist die Belastung, die die Arbeit mit sich bringt. Immer mehr Arbeit müssen immer von weniger Menschen erledigt werden. Angst, unter der Belastung zu versagen, als schwach dazustehen, womöglich seinen Job zu verlieren. Da sind Krankheiten, an denen wir oder liebe Menschen leiden. Krankheiten, die belasten und uns überdeutlich zeigen, dass unser Leben hier auf Erden endlich ist. Leid aushalten, Leid mittragen, kann uns mürbe machen, uns verzweifeln lassen. Wie dem Ganzen standhalten? Habe ich dem etwas entgegenzusetzen? Wo finde ich Halt? Und da kommen doch die Worte Jesajas für uns genau richtig. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, heißt es gleich zu Beginn. Das, obwohl aus dem Predigttext Jesajas Zweifel an Trost und Hoffnung für sein Volk hervorgehen. Er keine Worte mehr findet und Gott dies hinhält. Was soll ich predigen? Doch dann sprudeln die Worte der Hoffnung und Zuversicht geradezu aus ihm heraus. Zweifel verwandelt sich in Freude, in Hoffnung, in Zuversicht. Alle Freude, eine Hoffnung, eine Zuversicht, die durch das Kommen Gottes in diese Welt Wirklichkeit geworden ist. Alle Wirklichkeit damals, heute und in Zukunft. Alle Wirklichkeit, die Bestand hat, denn das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich, so heißt es in Vers 8. Doch bevor Gott zu seinem Volk kommen kann, gibt es noch einiges zu tun. Jesaja sagte dem Volk Israel: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Genau diesen Aufruf zitiert Johannes der Täufer, um die Menschen auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Johannes der Täufer wusste, dass Jesaja mit diesen Worten auf den Messias hinweist, auf Jesus. Wie bereiten wir dem Herrn den Weg? Ebnen wir die Berge ein? Füllen die Täler auf? Heutzutage bereiten wir uns vor, indem wir unsere Häuser schmücken, heller leuchten in der dunklen Jahreszeit. Nehmen uns Zeit, Kekse zu backen, basteln Geschenke, machen uns Gedanken, wie wir anderen eine Freude machen können. Lassen uns anstecken von der vorweihnachtlichen Stimmung, gehen über Weihnachtsmärkte, genießen den ein oder anderen Glühwein, Eierpunsch und Lebkuchen. Hören und singen vielleicht schon Weihnachtslieder. Doch es sind und bleiben Äußerlichkeiten. Wie es in den Herzen der Menschen, in unseren Herzen aussieht, das weiß nur Gott allein. Aber genau dahin sollen wir ihm den Weg bereiten, trotz der schwierigen Situation, in denen wir uns befinden. Trotzdem nicht den Glauben zu verlieren. Trotz der Last, des Schmerzes, des Leides, der Trauer, der Wut, der Hoffnungslosigkeit und Angst, die wir in uns tragen. Diese tiefen Täler in uns, aus denen wir selbst so schwer wieder herauskommen. Trotzdem nicht den Glauben zu verlieren. Das ist so unendlich schwierig, kostet Kraft und immer wieder neue Anläufe. Trotz alledem den Glauben nicht zu verlieren. Im Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott will, dass ich mit seinem Handeln in meinem Leben rechnen soll. Den Blick zu heben, um nicht nur die Probleme zu sehen, die einen niederdrücken. Meinen Blick aus meinem Tal der Trauer, der Last zu heben, den Blick zu weiten. Mein Glauben an Gott, dass er in diese Welt gekommen ist, sein Dasein in dieser Welt, kann mir helfen, den Blick über diese Ebene zu heben, die ich mit meinem Glauben geschaffen habe. Das Kommen des Herrn zu erblicken, Weihnachten erblicken. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, sieh hin. Siehe, da ist Gott, der Herr. Siehe, er kommt gewaltig. So heißt es in Vers 10. Der Herr kommt gewaltig. Gewaltig hat Luther das hebräische Wort für stark, mächtig, machtvoll übersetzt. In anderen Übersetzungen heißt es, er kommt mit Macht, er kommt mit aller Macht oder der mächtige Gott kommt als Sieger. Ich persönlich finde die Übersetzung von Luther passender. Der Herr kommt gewaltig. Obwohl in dem Wort gewaltig Gewalt drinsteckt, ist das denn damit nicht gemeint? Und da möchte ich kurz mit euch genauer hinschauen. Gott kommt in diese Welt. Er wird Mensch. Er wird geboren. Er ist ein Baby. Ein kleiner Mensch in Windeln gewickelt, mit allen Bedürfnissen, die so ein kleiner Mensch nun mal hat. Was soll daran gewaltig sein? Am ehesten können das die von euch nachvollziehen, die bei der Geburt eines Kindes dabei waren. Was da passiert, ist gewaltig. Das haut einen um. Das ist etwas, was man vorher so noch nie erlebt hat. Da stellen sich Gefühle ein, die man sich so vorher noch nie in der Intensität und in der Form nicht vorstellen konnte. Einfach gewaltig. Einfach gewaltig, welche Liebe auf einmal da ist. Eine Liebe zu diesem kleinen neuen Menschlein. Eine Liebe, die Paare auf eine nie dagewesene Ebene zusammenbringt. Eine Liebe, die Paare zu Eltern macht. Ein neues Leben ist entstanden und damit eine neue Familie. Ein Kind, das das Leben des Paares gewaltig auf den Kopf stellen kann. Und das für immer. Diejenigen von euch, die so etwas nicht erleben konnten, können sich vielleicht an ihre erste große Liebe erinnern, die eingeschlagen hat wie ein Blitz. Die war gewaltig. Deswegen erinnern wir uns doch auch noch im fortgeschrittenen Alter an diese erste Liebe. Spüren sie noch heute, bekommen einen verklärten Blick, ein Kribbeln im Bauch. Da ist so ein Typ gewesen, der einen umgehauen hat. Da ist ein Mädel, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf und hat schlaflose Nächte. Man kann tun und lassen, was man will, den Lieblingsmenschen bekommt man nicht aus dem Kopf. Da sind wir wehrlos, machtlos. Denn die Liebe haut rein, haut einen um, ist gewaltig. Für mich sind die Worte, er, Gott, kommt gewaltig, ein Ausdruck Gottes nie enden wollender Liebe zu uns Menschen. Eine Liebe, die größer und tiefer ist, tiefer geht, als wir Menschen es uns vorstellen können. Und das ist gewaltig. Das Wunder an Weihnachten, die Liebe Gottes kommt zu uns, ist mitten unter uns. Wir können es erleben, wir können es sehen. Siehe, da ist euer Gott, das Kind in der Krippe. Es ist doch nur die Frage, ob wir an diese Liebe glauben können, glauben wollen. An Weihnachten hält Gott uns das Geschenk des Glaubens hin. Wir dürfen zugreifen, wir dürfen und sollen seine Liebe annehmen, uns von dieser Liebe berühren, ja gewinnen lassen. Denn das ist entscheidend. Der Predigttext endet nämlich so. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutter Schafe führen. Was für ein Zuspruch! Was er gewann, ist bei ihm. Du und ich, wir sind ein Gewinn für Gott. Er hat uns gewonnen. Das ist doch unvorstellbar. Es ist für mich unvorstellbar, dass ich ein Gewinn sein soll. Keine Niete, obwohl ich mich manchmal wirklich so fühle. Wer bin ich schon, dass ich von mir behaupten würde, ich wäre ein Gewinn? Doch Gott tut es. Er sagt, du bist ein Gewinn für mich. Du bist ein Gewinn, du bist bei mir. Egal was passiert, was in deinem Leben passiert, du bist bei mir. Du gehst vor mir her. Ich habe dich im Blick, einen Blick voller Liebe und Güte. Welch ein Trost. Wir sind jetzt schon bei Gott. Er sieht uns, er sieht dich. Gott hat einen Plan mit uns, uns Menschen. Er ließ Jesaja diese Worte verkünden, die auf Jesus hindeuten, auf die Menschwerdung Gottes. Auf das, was Jesus in dieser unserer Welt verkündete, vorlebte und zum Schluss erdulden und erleiden musste. Wahrhaft prophetische Worte. So werden uns die Worte Jesajas und was er sich erwarb, geht vor ihm her, neu bewusst. Wir sind erworben. Wir sind mit Jesu Blut, Gottes Blut, teuer erkauft. So kann Gott sagen, ich habe dich erworben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat uns durch seinen Tod am Kreuz von unseren Sünden, unserer persönlichen Gefangenschaft, der Last und des Leides unseres Lebens von unseren weltlichen Abhängigkeiten erlöst. Er hat uns erlöst, gewonnen, erworben, wir sind sein Eigentum. So dürfen wir vor ihm hergehen und er folgt uns als ein Hirte. Wir dürfen vor ihm gehen und er hat uns immer im Blick. Er achtet auf uns, er passt auf uns auf. Er weidet uns, das heißt, er gibt uns alles, was wir benötigen, alles, was wir brauchen. Er der Hirte, wir die Schafe. Ein Vergleich, der uns nicht gerade schmeichelt. Ein Vergleich, den wir nicht gerne haben. Schließlich stehen Schafe nicht in dem Ruf, besonders schlau zu sein. Ihr Name ist ja sogar ein Schimpfwort für Menschen, die dumm oder sich dumm verhalten. Das wollen wir nicht sein. Wobei Forschende aus Cambridge herausgefunden haben, dass Schafe in einer ausgeprägten sozialen Hierarchie mit hoher Bindung leben, weil sie sich nur so als Gruppe vor Räubern schützen können. Dafür brauchen sie hochentwickelte Gehirne, weil auch ihr soziales Zusammenspiel hochentwickelt ist. Das kommt uns jetzt doch irgendwie bekannt vor, oder? Da passt schon eher der Vergleich zu uns Menschen. Hinzu kommt, dass Schafe doch ganz schön clever sein können. Wenn sie hungrig sind und sich Tricks ausdenken, um an das leckere Futter zu kommen, das sie sehen, egal welches Hindernis da ist. Da entdecke ich Menschliches wieder, kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie oft sind wir hungrig auf verlockende Dinge, die am Wegesrand stehen? Für den einen mag es das Schwindeln bei der Steuererklärung oder bei der Versicherung sein, um mehr Geld für sich zu bekommen. Ja, für die andere das Ablästern, das Herziehen über die Schulfreundin, Kollegin oder Nachbarin. Oder warum treu sein? Andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Töchter. Wir lassen uns verleiten von den vermeintlich harmlosen, gesellschaftlich anerkannten Möglichkeiten. Wir leben schließlich nur einmal. Egal, Hauptsache ich. Und dann ist da einer, der Hirte, der uns Schafe im Blick hat, der genau weiß, wie wir ticken, wie wir uns verhalten, uns verleiten lassen. Er sieht uns, er sieht alles und doch liebt er uns. Trotz unserer vielen Schwächen meint er es gut mit uns. In Vers 11 heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er weidet uns. Mit anderen Worten, er führt uns in ein Leben, das uns versorgt mit allem, was wir benötigen. Er sorgt dafür. Wir können ihm vertrauen, uns ihm ganz anvertrauen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, so einen Gott, so einen Herrn zu haben. Er sorgt sich um uns, er sorgt für uns. Welch ein Trost! Es entspricht doch genau dem Sicherheitsbedürfnis, das wir Menschen haben. Jemand sorgt sich um uns. Das heißt nicht, dass wir vor der Not und dem Leid in der Welt geschützt sind. Not und Leid wird uns treffen, ob wir glauben oder nicht. Aber da ist Gott, Jesus, er kümmert sich. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir Trost brauchen, wenn wir Leid zu tragen haben, das uns schier zu zerbrechen droht. Wenn Trauer uns den Tag nicht bewältigen lässt, wenn wir Angst vor der Zukunft haben, wir dürfen kommen. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir dürfen kommen, wenn wir uns klein und unscheinbar fühlen, wenn wir Geborgenheit und Trost brauchen, wenn wir uns hilflos fühlen wie ein Kind, wir schwach sind, schwach wie ein Lamm. Und er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. So heißt es in Vers 11. Und diese Worte berühren mich besonders. Hier wird deutlich, wie wichtig Gott die Menschen sind, die schwach sind, die Schutz brauchen, Schutz benötigen. Mutterschafe, geschwächt von der Geburt, und Lämmer, die viel Zuwendung und Liebe benötigen. Wenn wir ein Lamm sehen, wissen wir, dass es dem Leben noch nicht viel entgegenzusetzen hat. Dieses Lamm kann für unsere ersten Schritte im Glauben stehen, wo wir noch unsicher sind, auf unsicheren Beinen des Glaubens stehen, wo wir voller Freude sind, losrennen wollen, die Freude mit anderen Menschen teilen wollen, ja müssen, doch dann passiert es. Wir stolpern, fallen, versagen, scheitern. Wir sind noch nicht stark, kräftig genug. Wir brauchen wie das Lamm die Milch seiner Mutter, das Wort Gottes, das für uns Nahrung ist. Das passiert uns immer wieder im Glauben, im gelebten Glauben, in unserem Leben, egal wie alt wir sind, wie lange wir im Glauben sind. Wir stehen auf wackeligen Beinen, weil wir uns kraftlos und hilflos fühlen, fallen, stehen auf, stolpern mehr schlecht als recht durchs Leben. Dann ist er da. Er nimmt uns in den Arm. In den Arm genommen zu werden bedeutet, Trost und Geborgenheit zu erfahren. Ich darf in seinen Armen sein, wie ich bin. Ich darf mich anlehnen. Ich darf mich ausweinen. Er trägt mich. Er trägt mich in meiner Not, in meinem Leid, in meinem Scheitern. Das tut gut. Das tut richtig gut. Doch wenn es zu viel ist, was ich tragen muss, was mich niederdrückt, ich nicht mehr kann, dann trägt er mich im Bausch seines Gewandes. Wisst ihr, was so ein Bausch ist? Also vielleicht kennt ihr alle diesen Wattebausch, aber Bausch eines Gewandes? Die Hirten trugen ja früher so einfache Kleidung, so eine Art Tunika. Und das ist so ein längeres Hemd, das bis zu den Knöcheln geht. Und diese Tunika wurde mit einem Gürtel gehalten. Und wenn über dem Gürtel das Gewand, also hochgezogen würde, bildete sich so ein Bausch. Diese Kleidung bauschte sich auf. Und da rein packt er seine Lämmer. Da trägt er uns, da trägt er mich, da trägt er dich. Da können wir ihm ganz nah sein, nah an seinem Herzen. Er trägt mich durch die schwere Last des Lebens, der schweren Lebensphase. Ja, er trägt mich. Er trägt mich, bis ich wieder Kraft habe, Kraft und Liebe getankt habe. So schaffe ich es dann wieder, mit der Herde mitzulaufen, mit meinen Geschwistern im Glauben, von ihm gestärkt weiter durch das Leben zu gehen, mich von ihm leiten und führen zu lassen. Ja, in unserem Leben brauchen wir Trost, Schutz und Sicherheit, Halt und Zuflucht. Wenn wir vom Leben mitgenommen sind, aus erfahrenen Situationen nicht selbst wieder hinauskommen, von Menschen enttäuscht worden, dann ist Gott da. Gottes Liebe ist da. Er ist in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. Siehe, da ist euer Gott, Jesus. Siehe, er kommt gewaltig. Gottes Liebe zu uns ist gewaltig. Es ist die größte Liebesgeschichte der Welt. Und so heißt im Übrigen auch das Krippenspiel in diesem Jahr. Eine Liebesgeschichte, du darfst sie erleben. Du bist Teil dieser Liebesgeschichte. Das ist doch gewaltig. Wenn du dich von dieser Liebesgeschichte berühren lassen möchtest, dann kannst du sie an Weihnachten neu erleben. Dich verlieben, in Gott verlieben, dich von ihm gewinnen lassen. Amen.